Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Neo-Podcast für besondere Eltern. Es freut mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Auch heute soll es wieder um das Pränatalgespräch gehen. Auch heute nur mit mir, weil auch das ist eben ein Teil von meiner Arbeit, dass ich mit den Eltern vor einer drohenden Frühgeburt spreche und eine Prognoseabschätzung abgebe und mit den Eltern auch bespreche, welche Möglichkeiten existieren in der Versorgung des Kindes. Bevor ich aber auf die Themen eingehe, die dann mit den Eltern besprochen werden, möchte ich noch ein bisschen die Empfehlungen oder die Guidelines ansprechen, die rund um die Grenze der Lebensfähigkeit bei uns gelten oder aktuell sind. Aktuell ist es so, dass die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde eine Empfehlung publiziert, wie das Vorgehen rund um die Grenze der Lebensfähigkeit bei uns sein soll. Die ist sehr angelehnt an die AWMF-Leitlinien der GNBI, der Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin, die in Deutschland publiziert sind, die grundsätzlich für den ganzen deutschsprachigen Raum gelten, aber wahrgenommen werden als deutsche Guidelines, mit so ein paar kleinen Abweichungen, die eben bei uns üblich oder typisch sind. Fachlich ist der Unterschied zwischen den neuen österreichischen Empfehlungen und den AWMF-Leitlinien der GNBI unwesentlich oder marginal. Relevant ist aber, dass durch neue österreichische Empfehlungen die alten österreichischen Empfehlungen ungültig werden, weil die alten Empfehlungen sind fachlich nicht mehr zutreffend. Das, was ich heute erzähle, bezieht sich aber letztendlich hauptsächlich auf die österreichischen Empfehlungen, aber sie sind umlegbar natürlich fachlich auch auf die AWMF-Leitlinien. Das Zweite, auf was ich eingehen möchte, ist eine Bezeichnung, die in diesen Guidelines vorkommt, die eben die sogenannte Grauzone ist. Was denn das ist und was es mit der auf sich hat. Das ist grundsätzlich so, dass in Österreich jedes Neugeborene, egal in welcher Gestationswoche das Kind auf die Welt kommt, sobald es Lebenszeichen hat, also sprich Herzschlag oder Atmung zeigt oder sich bewegt, ein Anrecht auf eine Versorgung hat. Versorgung im Sinne von medizinischer Unterstützung, nicht zwingend im Sinne von lebensverlängernden Maßnahmen, sondern auch im Sinne von palliativer Versorgung, also sprich einer Versorgung, die den normalen Verlauf einer Erkrankung oder einer Problematik abwartet oder begleitet, die dann eben zum Tod führt. Aber grundsätzlich hat man das Anrecht auf eine Versorgung. Ja, das heißt, es gibt keine Grenze, wo man eben nicht versorgt werden muss, sondern man muss, sobald die Geburt beginnt. Und damit gemeint sind einerseits die Wehen oder andererseits der Kaiserschnitt am wehenlosen Uterus, wird man eben zur Rechtsperson und damit hat man den Anspruch auf das komplette medizinische Programm im Sinne einer Versorgung, die eben abgeschätzt werden muss, in welche Richtung, ob es palliativ oder kurativ ist. Und die Grauzone ist eben eine Zone, in der es nicht eindeutig medizinisch feststeht, was die richtige oder beste Versorgung ist. Bevor diese Grauzone beginnt, also unter der Woche 22 plus 0 ist es in der Definition, ist es klar, dass man nur eine Palliativversorgung macht. Ja, das heißt, da ist eine kurative Versorgung, die auf Lebensverlängerung und gesundes Überleben ausgerichtet ist, nicht möglich. Aus dem Grund gibt es da nur die palliative Versorgung. Und so ab 24 plus 0 ist das Outcome der Kinder so gut, dass es da immer eine kurative Versorgung durchgeführt wird, weil das einfach klar ist, dass diese Kinder eine so hohe Überlebenswahrscheinlichkeit haben und auch so gut dann überleben, dass sie auf jeden Fall versorgt werden. Und eben zwischen diesen 22 plus 0 und 24 plus 0 ist es nicht eindeutig klar. Das heißt, es gibt mehrere Varianten, die medizinisch durchgeführt werden können. Und wenn es so etwas gibt, tritt der Fall oder die Prozedur eines Shared Decision Makings in Kraft. Das bedeutet, dass gemeinsam mit den Betroffenen, mit den Eltern entschieden wird, was das beste Vorgehen ist. Es ist so, dass letztendlich immer bei den Eltern die Verfügungsgewalt bleibt, wo quasi die Zustimmung der Eltern immer zu einer Durchführung einer bestimmten Therapie gegeben werden muss. Also am Ende müssen die Eltern immer zustimmen. Aber um das, was das Shared Decision Making geht, ist, was ist das Beste für das Kind? Das ist etwas, was gemeinsam mit den Eltern entschieden werden muss, dass die Eltern nicht alleine entscheiden müssen. Ja, es ist so, dass ein großer Teil der Eltern das alleine entscheiden wollen. Das ist ihr gutes Recht, dass sie dann eben sagen, was das Beste für das Kind ist. Ein kleinerer Teil möchte dann eben gemeinsam mit dem Team, also mit den Medizinern, mit den Ärzten entscheiden. Und ein ganz kleiner Teil möchte gar nicht entscheiden, sondern verlässt sich komplett auf die Entscheidung der Mediziner. Wenn das einmal abgeklärt ist, wie die Eltern eben dazu stehen, ob sie es voll alleine entscheiden wollen oder eben gemeinsam, muss man den Eltern eben die Informationen geben, auf deren Basis dann eben eine Entscheidung getroffen werden kann. Und da ist es aber auch ganz wichtig, dass klar ist, dass die Entscheidung hier nicht anstelle vom Kind getroffen werden kann, sondern für das Kind getroffen werden muss. Das Kind ist eine unmündige Person und kann nicht selbst entscheiden, also muss der Vertreter, und das sind in der Regel ja die Eltern, für das Kind entscheiden, was das Beste für das Kind ist. Und damit man das kann, muss man einfach möglichst alle Informationen haben, die ja, zur Verfügung stehen. Und das sind auf der einen Seite die Publikationen, die Outcome-Publikationen, die eben aus anderen Ländern, anderen Häusern existieren, die immer das Problem haben, dass sie die Vergangenheit ein bisschen beleuchten. Also dass es nicht so ist, dass die jetzt geborenen Kinder gemeint sind, sondern damit ich weiß, was aus den Kindern wird, muss ich ja abwarten, bis sie älter sind, die Überlebenden, und dann kann ich beurteilen, wie gut sie sind. Und das war, die sind aber dann schon vor 10, vor 15, vor 20 Jahren zum Teil versorgt worden, wo die Versorgung komplett anders war als jetzt. Das heißt, es ist total schwierig, solche Publikationen auch umzulegen auf die Jetzt-Situation. Das Zweite ist auch, dass jedes Haus andere Outcome-Zahlen hat. Und das ist ganz wichtig, dass man immer mit den eigenen Outcome-Zahlen kalkuliert oder redet und die erklärt. Und somit ist es extrem wichtig, dass man auch die eigenen Zahlen kennt und wirklich genau weiß, wie das Outcome ist. Und der dritte Punkt, der wichtig ist, man muss genau definieren, was ist schlechtes Outcome, was ist gutes Outcome. Ist Überleben das einzig Gute oder kann Überleben auch ein nicht so gutes Outcome sein? Das, was für uns immer klar ist, ist, Sterben ist immer schlechtes Outcome. Also wenn ein Kind nicht überlebt, ist das Outcome sehr schlecht und nicht gut. An der Grenze der Lebensfähigkeit ändert sich dieses Outcome sehr rasch. Da ist wirklich jeder Tag, der vergeht, relevant für die Verbesserung des Outcomes. Das flacht dann so mit 27, 28 Wochen ab, und so ab 28, 29 Wochen verbessert sich das Überleben, die Anzahl der überlebenden Kinder gar nicht mehr so wirklich. Also da sind schon, ist man fast auf weit über 90% Überleben, und auch von den Überlebenden weit über 90% Überleben gut. Das heißt, so bis zur Woche 27, 28 steigt das an, und dann ist es fast horizontal oder fast flach. Aber eben an der Grenze der Lebensfähigkeit ist es extremst wichtig, dass jeder einzelne Tag, der vergeht, gerechnet wird und gezählt wird und abgeschätzt wird. Und auch innerhalb einer einzelnen Woche, das sind ja 7 Tage, ist von der ersten Tag in der Woche bis zum letzten Tag in der Woche bereits ein enormer Unterschied. Es ist auch ein enormer Unterschied, ob es Mädchen oder Buben sind. Mädchen sind immer besser. Das war schon immer de facto so. Die Ursache dafür ist nicht ganz klar, aber Buben haben grundsätzlich so ungefähr knapp eine Woche ein schlechteres Outcome. Ein Mädchen mit 23,0 ist so gut wie ein Bub erst mit 24,0, knapp oder ungefähr so über den Daumen gerechnet. Auch das gehört genau besprochen, ob pränatal klar ist, ob es ein Mädchen oder ein Bub ist. Und ja, und davon hängt es dann halt ab, wie die Entscheidung dann halt ist zum Versorgen des Kindes. Grundsätzlich ist es so, dass sie eben immer ein Anrecht auf Versorgung haben, aber ob es jetzt ein kuratives oder ein palliatives Vorgehen ist, muss dann eben in dieser Grauzone entschieden werden. Die Versorgung in der Woche 22 plus 0 bis 22 plus 6 ist in Österreich noch nicht in vielen Häusern so. Das einzige Haus, was wirklich bereits Übung mit diesen Kindern hat und Erfahrung, ist das AKH in Wien. Und ich glaube, wenn man wirklich eine Versorgung machen möchte, zumindest von unserer Seite aus, von Salzburger Sicht aus, müsste man die Mutter nach Wien transferieren, dorthin in dieses eine Zentrum, weil wir einfach nicht die Erfahrung, die Expertise haben, so kleine Kinder zu versorgen. Da geht es einfach um Übung, um Zahlen, um Routine, die man mit diesen Kindern haben muss. Und das würden wir mit dem Aufkommen dieser der Anzahl an Schwangeren, an so kleinen Frühgeborenen niemals erreichen. Das heißt, das ist für uns im Augenblick kein Thema. Wobei man, wie gesagt, wenn die Eltern darauf bestehen und sagen, sie wollen um jeden Preis eine Versorgung, machen wir das natürlich schon. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es nicht wirklich im Sinne des Kindes ist, das bei uns zu machen. Wobei man dann natürlich jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein darf und sagen wird, dass ein Kind um 23.59 Uhr, wenn es noch 22 plus 6 ist, machen wir keine Versorgung und 2 Minuten später, wenn es 0.01 Uhr ist, dann ist es 23 plus 0 und dann wird das Kind versorgt. Da spielen natürlich ganz andere Faktoren auch noch eine Rolle. Ist es ein Bub, ein Mädchen? Wie war die Vorschwangerschaft? Wie groß ist das Kind? Wie gut ist die Versorgung des Kindes? Und deswegen kann man auf gar keinen Fall wirklich eine harte Grenze ziehen. Aber grundsätzlich muss man sagen, alles, was weit vor 23 plus 0 ist, bei uns im Augenblick noch nicht sinnvoll zu versorgen. Aber ab 23 plus 0, und wie gesagt, das ist eine weiche Grenze, plus minus der eine Tag davor oder danach, kann da natürlich mitgerechnet werden, ist die Versorgung sehr gut. Wir haben da auch eine große Routine, diese Kinder zu versorgen. Und ab 24.0 ist es sowieso selbstverständlich, dass die Kinder versorgt werden. Wenn man sagt, dass das Überleben quasi das bestmögliche Outcome ist, dann ist es so, dass in der Woche 22 maximal 50% der Kinder überleben, eher so zwischen 10% und 40%. In der Woche 23 ist das Überleben schon deutlich über 50%, 50-60% der Kinder überleben in der Woche 23 und in der Woche 24 sind schon weit über 80% der Kinder, die überleben. Und so steigert sich das dann nach oben. Das Problem ist, dass nicht immer alle Kinder gut überleben, dass es auch ein Überleben mit einer Behinderung geben kann. Grundsätzlich ist es in Österreich so, dass das eine Behinderung kein Grund ist, einem Menschen quasi das Lebensrecht abzusprechen und nur weil man behindert überlebt, eine Versorgung natürlich auch durchgeführt werden soll. Und auch wenn ein Risiko für ein behindertes Überleben besteht, haben die Kinder trotzdem ein Anrecht auf eine volle Versorgung und eben auch auf eine kurative, aufs Überleben hin ausgerichtete Therapie. Zu begründen ist das damit, dass sich durch das Einsetzen der Geburt die Rechtssituation für das Kind ändert. Das Kind wird zur Rechtsperson. Juristisch tritt dadurch das Selbstbestimmungsrecht der Mutter in den Hintergrund. Und ein behindertes Kind ist kein einklagbarer Schaden mehr, der der Mutter entstehen kann. Wenn die Prognose aber so schlecht ist, dass das Überleben wirklich nicht mehr im Sinne des Kindes ist, ist auch eine Beendigung der Therapie im Verlauf nach der Geburt jederzeit denkbar. Das heißt, man muss nicht entscheiden zum Zeitpunkt der Geburt oder vor der Geburt, ob ich im Falle einer schwersten Behinderung quasi die Therapie dann weiterführen muss oder nicht, sondern ich kann diese Entscheidung der Therapiebeendigung auch später treffen, jederzeit, wenn es notwendig ist, auch nach Wochen oder Monaten Aufenthalt bei uns, weil es gibt Komplikationen. Es können Dinge passieren, die nicht mit dem Leben vereinbar sind, und dann muss man eben darüber nachdenken, welche Alternativen es dazu gibt. Wir wissen auch, dass für die Eltern das Versterben vor der Geburt, bei der Geburt oder nach der Geburt gleich zu bewerten ist im Trauerprozess. Es ist immer gleich furchtbar. Und das heißt, es ist nie gut, wenn das Kind verstirbt, aber es spielt keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt. Das ist also auch ein Argument dafür, diese Entscheidung, ob ein Kind versorgt werden soll an der Grenze der Lebensfähigkeit, nach hinten hinaus zu schieben. Das heißt, initial ist das, was wir den Eltern anbieten, das, dass wir das Kind ganz normal versorgen, in seinem stufenweisen Ansatz, dass wir den Kindern einmal eine Therapie anbieten, schauen, wie die Kinder reagieren, wie sie damit umgehen, was sie damit machen. Und wenn das dann gut geht und wenn man sieht, ja, das funktioniert, dann den nächsten Schritt setzen und die nächste Stufe der Therapie eskalieren, so bis das Kind dann halt stabilisiert ist und dann zu uns auf Station kommt und dann stabil bei uns ist. Das hängt natürlich sehr davon ab, wie es dem Kind vor der Geburt geht. Wenn ein lange zurückliegender Blasensprung oder irgendwelche anderen Erkrankungen der Schwangerschaft das Wachstum oder das Gedeihen des Kindes bereits vor der Geburt beeinträchtigen, und da geht es vor allem um die Lunge, die sich nicht gut entwickeln kann, wenn zum Beispiel kein Fruchtwasser da ist oder irgendwelche Dinge, dann ist das Überleben von vornherein einmal schwieriger. Und wenn es dann aber auch noch auf die Welt kommt zum Zeitpunkt an der Grenze der Lebensfähigkeit, wo sie, diese Kinder so fragil sind, dass man möglichst keine Energie hinein investieren kann in dieses Kind, weil das alles Schaden erzeugt, dann sieht man auch relativ rasch, dass das Kind dann eh nicht atmen kann, dass die Lunge eh keinen Sauerstoff aufnehmen kann, dann zieht man sich relativ rasch wieder zurück und entscheidet, okay, keine kurative, sondern palliative Versorgung, und damit geht man den normalen Weg, den die Natur eben dafür vorsieht, und das Kind verstirbt dann. Und das ist das, was wir quasi allen anbieten, weil wir der Meinung auch sind, dass dieses, wenn es gerade eh so kritisch ist, wenn man nicht weiß, ob die Schwangerschaft jetzt hält oder weitergeführt werden kann, sich dann auch noch den Kopf zerbricht darüber, was mache ich mit dem Kind oder was ist das Beste aus Sicht des Kindes, das, was am sinnvollsten ist, das lässt sich in dieser unglaublichen Stresssituation ja auch irrsinnig schwer entscheiden. Und deswegen ist das, was wir am liebsten anbieten oder machen, eben zuerst einmal versorgen, stabilisieren, schauen und dann in Ruhe mit den Eltern besprechen, wie es weitergehen soll, was weiter gemacht werden soll, ob wir die Therapie weiterführen oder ob wir uns zurückziehen und sagen, okay, hat nicht wollen sein, es ist so, wie es eben die Natur vorsieht, und dass wir uns dann eben zurückziehen. Und grundsätzlich rein von den Zahlen ist es so, dass bei den überlebenden Kindern die Gruppe derer, die gut überleben, in allen Wochen die größte Gruppe ist. Das heißt, auch in der Woche 22, 23 und 24 ist unter den Überlebenden diejenigen, die gut überleben, sind die größte Gruppe. Das bedeutet aber auch, dass es immer einen Teil der Kinder gibt, die nicht gut überleben. Und da ist es so, dass sich das sehr lange nicht ändert. Das heißt, der Anteil derer, die mit einer Behinderung überlebt,
bezogen auf alle Kinder insgesamt,
ist in der Woche 23, 24 und 25 quasi gleich. Das heißt, nur weil wir in der Woche 24 mit der kurativen Therapie auf jeden Fall beginnen, bedeutet das nicht, dass nicht auch hier Kinder überleben mit einer schwereren Beeinträchtigung. Und die Anzahl derer, die eben mit einer schweren Beeinträchtigung überleben, die werden in den Wochen erst kleiner, so nach 26, 27 Wochen. Dann wird das wirklich weniger im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Kinder, die da auf die Welt kommen. Das heißt, leider ist dieses Outcome, dieses schlechte Outcome des behinderten Überlebens etwas, was sich an der Grenze der Lebensfähigkeit
bezogen auf alle Kinder insgesamt
nicht so schnell reduziert. Das, was sich ändert, ist aber die Gruppengröße der Gutüberlebenden. Die nimmt einfach enorm zu, von 22 auf 23, von 23 auf 24 und von 24 auf 25 dann noch einmal viel, viel mehr. Das heißt, diese Gruppe wird immer größer und dementsprechend wird auch die Gruppe derer, die versterben, immer kleiner. Aber bleiben auch, ja, aber unterm Strich zählen in erster Linie diejenigen, die überleben. Und das muss man einfach offen und klar ansprechen und sagen, so sind die Zahlen, so sind die Überlebenschancen. Bei uns muss man auch sagen, es ist so, dass in den letzten Jahren die Buben in der Woche 23 besser überlebt haben als die Mädchen. Von denen, die verstorben sind, sind 3/4 Mädchen und nur 1/4 Buben. Widerspricht ein bisschen der weltweiten Statistik, dass eben dort heißt es immer, dass die Mädchen die Besseren sind. Kann ich jetzt nicht sagen, warum das bei uns nicht der Fall ist. Wahrscheinlich einfach, weil die Gruppe insgesamt einfach noch immer zu klein ist und das immer noch im Bereich der statistischen Schwankungen liegt und man das einfach nicht vorhersehen kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass bei uns ungefähr 75% der Kinder in der Woche 23 überleben und von denen wiederum deutlich mehr als die Hälfte gut überleben. Und wir haben die Outcome-Zahlen von allen unseren Kindern, das heißt, wir verfolgen diese Kinder wirklich ganz lange nach, bis zum Schuleintritt und auch darüber hinaus. Und wir wissen wirklich, wie es jedem einzelnen dieser Kinder ergangen ist oder wie es denen geht. Und können somit wirklich genau sagen, wie die Risiken oder die Chancen sind. Und es sind vor allem diese ganz kleinen Kinder, auf die wir das Hauptaugenmerk haben, eben im Langzeitverlauf und wie es denen geht. Und mit diesen Informationen muss man zu den Eltern gehen, diese Informationen muss man den Eltern bringen. Und dann muss man mit ihnen gemeinsam abschätzen, was denn am sinnvollsten ist. Für uns immer ganz wichtig ist, dass die Lungenreife durchgeführt wird bei diesen Kindern, die wir dann auch versorgen sollen oder wollen, weil einfach der Start mit Lungenreife einfach für die Kinder viel, 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 viel besser ist als ohne Lungenreifung. Lungenreifung ist eine Cortisonspritze, die die Mutter kriegt, so nach 48 Stunden nach der ersten Spritze voll wirkt, dann 1-2 Wochen wirklich mit einer Maximalwirkung, da es danach langsam abfällt, wieder aufgefrischt werden kann, grundsätzlich für die Kinder keinen Schaden verursacht. Sie kann auch die Frühgeburt nicht jetzt wirklich triggern. Das erfolgt immer unter einer Wehenhemmung. Und die Lungenreife kann das Outcome bei diesen kleinen Kindern nur verbessern. Es gibt später größere Kinder, da kann man darüber diskutieren, ob der Benefit der Lungenreife, Risiken der Lungenreife überwiegt. Aber bei allen Kindern, wo ein hohes Risiko für ein schlechtes Outcome ist, und das ist nun mal an der Grenze der Lebensfähigkeit der Fall, macht es Sinn, eine Lungenreife zu geben. Das gibt dem Kind die Möglichkeit, gut zu starten und auch der Therapie die Möglichkeit zu wirken oder den Therapien das zu tun, was Sinn macht. Und dann kann man ja im Verlauf absehen, wie es dem Kind geht und dann entscheiden, was man weitermacht. Das ist natürlich immer auch eine Frage davon, ob irgendwelche Erkrankungen vorliegen. Wie gesagt, ist eines der Dinge, die wirklich ein großes Problem darstellen, ist die Lungenhypoplasie. Das heißt, eine Lunge, die nicht ausreichend gewachsen und sich nicht entwickelt hat. Das ist häufig der Fall, wenn man ganz, ganz früh einen Blasensprung hat, vor der 18., 19. Schwangerschaftswoche und in der Zeit dann so um die 20. Woche herum nicht ausreichend Fruchtwasser hat. Ein Blasensprung nach der 21. Woche ist in der Regel für die Kinder nicht mehr ein oder kein Problem mehr. Es ist schon so, dass die Kinder, wenn sie wochenlang von der Woche 21 weg dann am Trockenen gelegen sind, ein paar Tage brauchen, bis sich die Lunge entfaltet hat, bis das alles funktioniert, bis die Atmung sich ordentlich etabliert hat. Das sind Kinder, die man in der Regel auch rasch intubieren und beatmen muss, aber das funktioniert gut. Aber da kann wirklich ein wochenlanger Blasensprung vorliegen und das ist dann im Endeffekt kein Problem für die Kinder, wenn sie Woche 27, 28 auf die Welt kommen. Dann sind sie vielleicht ein, zwei Tage beatmet, in der Regel nicht länger. Und das funktioniert fast immer oder normalerweise. Wenn aber eben rund um diese 20, 21 Wochen ein Blasensprung vorgelegen hat, dann ist die Lunge nicht gut entwickelt. Und dann ist es wirklich relevant, in welcher Woche das Kind auf die Welt kommt. Wenn es dann wirklich in der Grenze der Lebensfähigkeit auf die Welt kommt, ist das Überleben sehr, sehr schwierig, weil das Beatmen dieser Kinder einfach unglaubliche mechanische Energie verlangt und diese Kinder einfach so fragil sind und dann irrsinnig rasch auch Hirnblutungen kriegen, sodass das wirklich ein Problem ist. Wir haben mittlerweile gelernt, wie das funktioniert, ist aber vom Risikowahrscheinlichkeit her eine maximale 50-50 Chance und das ist eher positiv kalkuliert. Das heißt, die Lungenhypoplasie an der Grenze der Lebensfähigkeit ist nicht sehr empfehlenswert und geht mit einer sehr hohen Sterblichkeit einher. Das, was man allerdings sagen muss, ist, manche Kinder haben eben trotz langem Blasensprung eine gute Lunge, das weiß man vorher nicht. Und man kann nicht sagen, nur weil der Blasensprung vorgelegen hat, ist auf jeden Fall das ein Todesurteil für das Kind, sondern die können sich trotzdem wunderbar entfalten und funktioniert gut. Das heißt, das sehe ich erst, wenn ich das Kind beatme, aber dann sehe ich es absolut. Das heißt, ich sehe in dem Moment, wo ich sehe oder wo das Kind atmen kann oder nicht, das ist so wie eine Ein-Ausschalter. Ja-Nein-Frage, wenn die Lunge gut ist, funktioniert es gut, dann geht das. Und wenn es nicht gut ist, funktioniert es nicht gut, dann geht es nicht. Das heißt, ich brauche das auch nicht im Vorfeld entscheiden, dass ich, ob ich was mache oder nichts mache bei diesen Kindern, sondern da ist die Frage, während der Erstversorgung, wenn man absehen kann, dass es nicht gut funktioniert, dass man dann eben nicht mehr weitermacht. Aber das ist eben auch etwas, was mit den Eltern zu besprechen ist und zu planen ist. Und ja, Lungenhypoplasie ist sicher etwas, was eher zu den schlechten, negativen Dingen zählt. Alle anderen Dinge sind in der Regel managebar und vom Intensivaufwand her überschaubar und machbar, sodass wir eigentlich diesen Kindern irrsinnig viel zutrauen. Wir haben ein unglaublich hohes Vertrauen in diese Kinder. Die können das, die haben einen Lebenswillen, die machen das in der Regel unglaublich gut und wir vertrauen diesen Kindern sehr, sehr viel und glauben an die Kinder. Und aus dem Grund freuen wir uns immer, wenn wir ein Kind versorgen dürfen, weil wir absolut überzeugt sind, dass das im Sinne der Kinder ist. Auch mit dem Wissen, dass wir nicht alle Kinder retten können, auch mit dem Wissen, dass nicht alle Kinder gesund überleben können, haben sie ein Recht darauf, versorgt zu werden, weil sie einfach auch die Chance haben, einfach gesund zu werden und dann ein ganzes Leben vor sich haben, was man nicht vorher absehen kann und wo man einfach nicht weiß, wie es wird. Und diese Unsicherheit ist natürlich ganz, ganz furchtbar, aber die Chance, die man hat, überwiegt in meinen Augen und aus dem Grund bieten wir wirklich allen Kindern ab 23.0 auf jeden Fall eine Versorgung an und davor mit genauer Rücksprache,
Mädchen vielleicht unsichere Schwangerschaftswoche auch nicht genau auf den Punkt genau, ob es jetzt 22,6 oder 23,1 ist, ist für die Entwicklung auch nicht so ein großer Unterschied. Und das kann man drüber diskutieren und muss man auch drüber diskutieren, aber ab 23 Wochen bieten wir es den Kindern auf jeden Fall an. Und ja, wenn diese Gespräche werden dann mit den Eltern geführt und so wie eben am Beginn besprochen, entweder entscheiden die Eltern dann ganz alleine oder eben gemeinsam oder wir entscheiden das und dann läuft dann eben die Versorgung an und die läuft dann eben so, wie die Versorgung bei allen Frühgeborenen abläuft, mit einer surfactant Applikation. Und danach einer langen Zeit bei uns auf der Intensivstation, wo man dann den Kindern wirklich zuschauen kann beim Wachsen und Gedeihen und wenn alles gut geht. Das ist die Regel und das Normale und nicht die Ausnahme. Da gehen die Eltern dann mit einem gesunden Kind nach Hause und wir freuen uns dann alle immer, wenn sie uns dann regelmäßig besuchen. Und wir diese Kinder dann beim Aufwachsen beobachten können, wenn die Kinder dann kommen, keine Ahnung haben, warum sie dann jetzt wieder auf der Station sind, wo sie sich eh nicht erinnern an uns, aber wir uns an sie. Und das freut uns dann immer sehr. Ja, mit diesem schwierigen Thema bin ich jetzt quasi am Ende. Freue mich, wenn Sie dabei geblieben sind. Es ist zugegebenermaßen die Seite der Neonatologie, die eben ja, nicht ganz so einfach ist, wo Freude und Leid sehr eng beieinander liegen, aber halt das ist so, mit dem arbeiten wir täglich und ja, wir freuen uns immer, wenn alles gut geht und in den allermeisten Fällen geht es ja auch wirklich gut.
Wir freuen uns sehr über Anregungen, wir freuen uns sehr über Fragen. Diese bitte am besten per E-Mail an frühstart@salk.at. Wir werden uns bemühen, alle Fragen zu beantworten und alle Anregungen in unserem Podcast entsprechend einzubauen und aufzunehmen. Weitere Informationen über die Neonatologie Salzburg finden Sie unter www.salk.at. Und weil wir uns bei der Betreuung unserer Kinder nicht auf Wunder, sondern auf Wissenschaft verlassen, sind wir auch Teil eines Forschungszentrums, dem Forschungszentrum Young Hope. Das ist das Forschungszentrum der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Paracelsus-Universität Salzburg. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch dort unter www.younghope.at besuchen würden, weil Spenden über diese Homepage gehen zu 100% in die Forschung und mit der Kennzeichnung NEO zu 100% an die Neonatologie. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald in der nächsten Folge wieder.
Das war Frühstart. Der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.